Ja, im Prinzip möchte ich heute Schwerpunkt machen, Versuchungsgeschichte Christi, also seine Erlebnisse nach der Jordantaufe, die sich ja relativ unmittelbar anschließen. Aber vielleicht vorher noch kurz eine Erklärung zu den Ausdrücken hier im hebräischen Original der Schöpfungsgeschichte, und zwar der zweiten Schöpfungsgeschichte, also der Geschichte mit dem Garten Eden. Zweite Schöpfungsgeschichte heißt zur Erinnerung, da werden die Ereignisse geschildert, die sich im Wesentlichen auf der ätherischen Ebene abspielen. Schon bis ins Physische ein bisschen hinein, aber während das Sechstagewerk als solches eigentlich schildert die Ereignisse der Seelenwelt. Also man könnte sagen, es ist ein Blick in die Seele der Elohim während des Schöpfungsprozesses. Heißt nicht unbedingt, dass nicht äußerlich auch was zu bemerken gewesen wäre, wenn es Menschen gegeben hätte, die das beobachten hätten können. Aber die Schilderung ist rein der hellsichtige Eindruck, den Moses, also der Verfasser halt der Schöpfungsgeschichte, der biblischen Schöpfungsgeschichte, bekommen hat von dem, was in der Seele der Elohim lebte. Und die Seele der Elohim in dem Fall ist im Wesentlichen gleichzusetzen mit der Weltseele, wenn man so will. Also das heißt, die Schöpfung bereitet sich vor in der Seelenwelt. Und auch hier, wenn bei der zweiten Schöpfung gesprochen wird davon, dass eben der Garten Eden gepflanzt wird, also jetzt kommen eben die ganzen Pflanzenmotive, das ist also der Hinweis aufs Ätherische, der deutliche, aber wenn es heißt, der Garten wird gegen Osten gepflanzt oder nach vorne, wie es im Original heißt, wenn man es übersetzen würde, dann heißt das dem geistigen Licht zugewandt, nichts anderes. Hat also mit unserem Ost und West noch nicht direkt was zu tun, sondern ist aber die Seite sozusagen, die stärker noch von den Sonnenkräften erfüllt ist und bewirkt ist. Das heißt, das ist in dem Fall mehr die äußere Schicht der Erde überhaupt damit gemeint. Das ist die Schicht, die noch nicht so stark verdichtet ist. Weil wir haben das letzte Mal auch besprochen, es beginnt ja jetzt auch die Verdichtung zum Wasserelement bereits. Also in dieser Schilderung vom Garten Eden wird gesagt, also zuerst war noch alles trocken, es gab, weil der Herr es noch nicht regnen ließ, und dann befeuchtete er die Erde und es stieg Dunst aus der Erde und er befeuchtete alles. Der Dunst stieg aus der Erde, ist ganz interessant, also von unten kommt der Dunst. Nämlich durch den Verdichtungsprozess entstehen diese Dünste. Das sind eigentlich, hängt zusammen mit den Mondenkräften. Mond und Erde sind zu dem Zeitpunkt ja überhaupt noch vereinigt, sind noch nicht getrennt, sind noch ein Gebilde. Und die Kräfte des Mondes, die noch mit der Erde verbunden sind, die bewirken diese Verdichtung. Zunächst einmal zum Wasserelement. Später dann, mit der Zeit des Sündenfalles, wenn dann auch also das feste Element entsteht, geht ja der Mond heraus, die Erde beginnt zu kristallisieren, und ein Teil, dass dieses feste Element entsteht, hängt auch zusammen mit den Mondenkräften, die noch in der Erde verblieben sind. Weil es sind nicht alle Mondenkräfte sozusagen hinausgegangen, sondern es ist ein Teil in der Erde verblieben, und dieser verbliebene Teil hängt erstens mit den Schwerekräften zusammen, sagt Steiner, und eben auch mit dem Festwerden. Und die Formkräfte allerdings, also die es gestalten, dass es wirklich kristallin wird, das sind kosmische Kräfte. Also die kommen aus dem Kosmos, die kommen eigentlich von ganz weit draußen letztlich, also von dem, was man als Kristallhimmel bezeichnen könnte. Also die Grenze des Kosmos, wenn man so will. Und
ich hätte da jetzt bitte. Frage. Der Mond,
ja?
Der noch mit der Erde verbunden,
ja?
Ist, der hat ja Flüssigkeit, gell? Weil verdichten, ja, kann sich ja eigentlich nur etwas, was vorher...
Ja.
Flüssiger.
Richtig, ja. Richtig. Richtig. Ja, das, also die Mondenkräfte, die hängen immer mit dem flüssigen Element primär zusammen. Und Nur wenn sich's dann ganz verfestigt, halt dann erstarrt es. Und es würde aber durch die Mondenkräfte selber eben immer letztlich Flüssigkeit bleiben, aber halt sehr zähe Flüssigkeit. Mhm. Aber es würde nicht kristallisieren. Dazu braucht es die ganz hohen Kräfte des Kristallhimmels. Also das sind die bislang höchsten Gestaltungskräfte, die in die Erdevolution eingreifen. Weil auf den Vorgängerstufen, also auf dem alten Mond oder so, haben diese Kristallhimmelkräfte eben noch nicht gewirkt. Daher konnte sich auf dem alten Mond noch nicht das kristalline Element ausbilden. Und diese Kräfte des Kristallhimmels sind also wirklich die allerhöchsten Kräfte, die noch in der äußeren Schöpfung wirksam werden. Alles, was sozusagen dahinter ist, jetzt sehr unter Anführungszeichen gesprochen, kommen wir schon in den Bereich der Trinität hinein. Also dort, wo die eigentlichen Schöpferkräfte ihren Ursprung haben. Und die Kräfte des Kristallhimmels sind am allernächsten dieser Schöpfungsquelle. Und diese Kräfte hängen eben auch zusammen mit der Bildung jetzt unseres physischen Leibes,
Vielleicht wurde da eine Hundertschaft anrücken.
Glaube ich nicht. Gut, also diese Kräfte des Kristallhimmels gestalten eben auch unseren physischen Leib sehr wesentlich. Und dadurch ist die besondere Art des Ich-Bewusstseins möglich, das der Mensch entwickeln kann. Weil sich sein Ich eben genau in diesem physischen Leib spiegelt, in diesen Kräften, die durch den Kristallhimmel gegeben sind. Wenn er zum Beispiel einen physischen Leib hätte, wie ihn der Menschenvorfahr noch auf dem Mond hatte, die nur durch die Mondenkräfte bewirkt sind, also nur mit dem flüssigen Element zusammenhängen, dann hätte sich dieses Freiheitsbewusstsein, dieses Bewusstsein, eine Grenze setzen zu können gegenüber selbst der höchsten Welt, ein solches Bewusstsein wäre nicht möglich gewesen. Und daher haben die Engelwesenheiten, die auf dem Mond sich ihr Ich, auf dem alten Mond sich ihr Ich erworben haben, nicht dasselbe Art Bewusstsein, wie wir haben. Eben, ich habe das, glaube ich, das letzte Mal auch erwähnt, wenn wir uns also in unser Inneres wenden, einmal sagen, jetzt schaue ich nicht nach draußen, sondern horche sozusagen in mich hinein, was ich in mir erlebe, dann kann ich das als Mensch und sagen, ja, jetzt bin ich gut aufgelegt, schlecht aufgelegt, wie auch immer. Also da beschäftige ich mich sozusagen mit mir selber und sehe mal von der Welt ab. Wenn die Engelwesenheiten das machen, sich sozusagen abwenden von der äußeren Welt, dann tritt in dem Moment sofort Geisterfüllung von oben ein. Also das heißt, sie sind sofort erfüllt mit dem, was durch die ganze Kette der Hierarchien letztlich herunterströmt zu ihnen. Also das heißt, sie erleben sofort die ganze geistige Welt, aber sie erleben sich nicht darinnen. Sich erleben sie in einer gewissen Weise nur dadurch, dass sie sich an ihren Taten erleben, das heißt an den Spuren, die sie in der Welt hinterlassen. Das merken sie, das ist sozusagen mein Abdruck in der Welt. An dem entzünden sie ihr Ich-Bewusstsein. Wir als Menschen haben eben aber auch die Möglichkeit, uns ganz in unsere eigene Innenwelt zurückzuziehen. Dazu ist notwendig, dass wir auch einen ganz selbstständigen Astralleib haben oder einen sehr selbstständigen Astralleib als Voraussetzung, der so fast etwas wie einen eigenen Kosmos bildet. Beim Tier hat natürlich auch einen eigenen Astralleib, aber ist lang nicht so abgeschlossen wie beim Menschen. Also bei uns ist er relativ stark abgeschlossen. Nicht vollständig, nichts ist vollständig abgeschlossen, auch nicht der physische Leib, weil die Atmung geht durch, der Schweiß geht durch, die Ausdünstung, die Wärme geht durch und da sind wir in einem ständigen Austausch. Also in Wahrheit ist die Grenze auch fließend. Und je genauer man unter das Mikroskop schaut, sieht man das genau genommen auch, dass das eigentlich eine fließende Grenze ist. Aber wir haben das eben auch bis zu einem gewissen Grad im Astralischen, selbst im Ätherischen bis zu einem gewissen Grad im Astralischen, eben, was die Aura betrifft. Also das ist in etwa der Bereich, wobei es da verschiedene Stufen sozusagen zu unterscheiden gibt, ob es jetzt rein der Astralleib ist oder ob es dann schon die seelischen Wesensglieder sind, die durch Umwandlung eigentlich des Astralleibs entstehen. Weil Seelisches ist Astralisches im Grunde, aber verwandeltes Astralisches durch das Ich. Also das heißt, wenn der Mensch lernt, seinen Astralleib durch das Ich zu führen, aber zunächst einmal das unbewusst macht, noch nicht mit dem voll erwachten Geistbewusstsein, also so macht, wie es etwa in der ägyptischen Zeit der Fall war, also da gehen wir weit zurück, dann bildet sich aus einem Teil des Astralischen die Empfindungsseele. Und wenn das Ich umzuwandeln beginnt, unbewusst, also noch nicht voll bewusst, den Ätherleib, und das heißt die Bildekräfte umzuwandeln beginnt und einen Teil davon zu nützen beginnt zur Verstandestätigkeit, das heißt zur bewussten Verstandestätigkeit. Die ist nämlich schon bewusst, die Arbeit am Ätherleib nicht zunächst, aber das Ergebnis ist bewusst, es taucht also etwas Gedankenhaftes auf, die Logik fängt an, schon langsam, ist zwar schon ein bisschen ein Vorgriff, aber das ist also die griechisch-römische Zeit, wo das stark ausgebildet wird, also besonders stark im Griechischen, da ist sogar noch ein starkes Gefühl da, dass man mit dem Ätherleib irgendwo arbeitet. Die spüren das noch sehr stark, bei den Römern nicht mehr. Da ist es schon mehr, nur mehr das Ergebnis, das, was dann ins Bewusstsein sich abschattet, als eben abstrakter, logischer Gedanke. Aber diese Verstandes- oder Gemütsseele, die jetzt entsteht, entsteht zwar dadurch, dass das Ich am Ätherleib arbeitet, aber die Verstandesseele selber ist trotzdem was Astralisches. Also das heißt, das spiegelt sich sozusagen ins Astralische hinein und bildet dort einen eigenen Bereich, der dann, wenn man sehen kann, in der Aura auch sichtbar ist, der jetzt die Verstandesseele, Verstandes- oder Gemütsseele hat.
Und zeitlich spielt sich das in Griechenland ab dem 5. Jahrhundert an?
Ja,
vor Christus.
Vor Christus, ja. Etwa da beginnt es. Also da ist das große Aufleuchten eigentlich, wo so ab dem 5. Jahrhundert vor Christus die griechische Philosophie aufleuchtet und im Grunde ja nicht beschränkt ist auf Griechenland, weil das ist ein Impuls, den man bis nach China oder dorthin verfolgen kann, bis Indien verfolgen kann. Überall dort beginnt plötzlich eine zwar anders nuancierte, aber doch verstandesmäßige Erfassung auch insbesondere der heiligen Überlieferungen. Also dessen, was früher aus der Hellsichtigkeit geschöpft wurde, wird jetzt verstandesmäßig erfasst. Also die Vedanta-Auslegungen und so weiter sind dann alle schon, haben einen gewissen philosophischen Charakter. Und das Schauen tritt zurück immer mehr. Aber am meisten tritt es zurück bei den Römern, also am meisten, je weiter man nach Westen geht sozusagen. Bei den Griechen ist noch so ein bisschen ein Gefühl jedenfalls da für das Ätherische und bei den Indern sicher noch sehr viel, und da gibt es auch noch sehr viele hellsichtige Menschen, auch zur damaligen Zeit.
Diese alten Perser, die waren
ja, absolut. Die Perser, also zu der Zeit, oder auch dann die Babylonier sind, was sehr interessant ist, weil die schon, also die Chaldäer besonders, so ungefähr 1000 vor Christus, gut 1000 vor Christus, schon eine sehr, sehr ausgefeilte Sternenkunde entwickeln, die auch bereits die äußeren Konstellationen berücksichtigt und die trotzdem aber noch einen hellsichtigen Blick haben und daher kommen zu den Sternbildern nicht bloß, weil die sind da beisammen und das schaut aus wie so oder so, sondern weil sie noch einen hellsichtigen Eindruck haben, welche geistigen Kräfte aus diesen Himmelsgegenden wirken. Und aber sie verstehen auch schon, das in ein mathematisches System in gewisser Weise zu bringen, also zumindest Tabellen aufzustellen. Und zwar so präzise Tabellen, dass später die Griechen im 5., 4. Jahrhundert vor Christus ja selbst Ptolemäus noch sich auf diese Tabellen stützen. So genau waren die. Also das heißt, sie konnten auch genau beobachten, hatten aber keine Fernrohre oder so, sondern mit ganz einfachen Visiereinrichtungen im Grunde konnten sie aber sehr genaue Sternkataloge geradezu auflisten. Also das ist sehr spannend, weil das erfordert schon eine sehr starke Verstandestätigkeit auch. Also man kann geradezu sagen, der Impuls kommt eigentlich aus dem Osten und wird nur gegen Westen zu dann immer trockener, bis er bei den Römern dann so ganz zur Logik eingetrocknet ist. Und in Griechenland ist der Aristoteles so, der den ersten Impuls gibt, der selbst in dieser Inkarnation nicht hellsichtig ist.
Das ist gerade
doch ganz interessant, weil sonst hätte er das nicht entwickeln können. Aber er weiß es noch unmittelbar von seinem Lehrer Platon, der noch also letzte Reste zumindest hatte, in seiner Ideenschau, wie er es nennt. Aber der Aristoteles hat es nicht mehr, verliert daher auch den Blick in dem Fall fürs Vorgeburtliche, auch ganz interessant. Weil das Interesse jetzt ganz Erdenwelt und was ist da Erdenleben und was ist danach. Das ist interessant, aber also das heißt, das ist eine Umwendung im Grunde. Bis dahin, alles im Osten hat geschaut, wo komme ich eigentlich her. Und es war gar nicht so interessant, wo gehe ich hin, weil schon gar nicht so interessant war, durch die Erdenwelt durchzugehen. Eigentlich schaut man mit einer gewissen Wehmut in das geistige Reich, aus dem ich herausgeboren wurde und denkt sich, ich bin verstoßen in die Welt. Das schwingt eigentlich immer noch mit. Halt weniger bei den Persern zum Beispiel, die setzen sich schon stärker auseinander und die Chaldeer offensichtlich auch, weil sie schon gewisse Verstandeskräfte entwickelt haben, also die verstehen das zu verbinden. Aber bei Aristoteles jedenfalls ist es aus und daher kann er die Logik entwickeln. Er hätte die Logik nicht entwickeln können, wenn er noch die Hellsichtigkeit hatte. Der Platon hat es nicht geschafft sozusagen, da hätte es nicht gekonnt. Er ist sicher in gewisser Weise dem Geistigen näher, aber eben auf die alte Art näher, sagen wir es einmal so. Der Aristoteles ist eben den entscheidenden Schritt weitergegangen, der dann schon hinführt, als Perspektive im Grunde in unsere Zeit so richtig. Also das Aristotelische ist eigentlich was total in die Zukunft weist damals. Das ist noch gar nicht so für die Gegenwart. Obwohl natürlich die Römer viel davon aufgegriffen haben.
Der Aristoteles wird relativ oft zitiert.
Ja.
In der modernen Wissenschaft.
Ja, ja. Ja, ja.
Disziplin.
Ja, ja. Ja, ja, absolut. Ja klar, weil auch wenn die Logik heute wesentlich erweitert wurde gegen der aristotelischen Grundlage, weil wir haben heute verschiedenste Arten von Logik. Also es gibt Quantenlogik, es gibt unscharfe Logik. Also das heißt, man hat gelernt zum Beispiel in der Logik, das zu exakt zu formulieren, was wir Österreicher so gern sagen, jein. Weil in der Logik heißt es einmal ja oder nein, richtig oder falsch. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt aber auch eine unscharfe Logik, die lässt also solche Zwischenfälle auch zu. Oder Wahrscheinlichkeitslogik und dergleichen. Also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es wahr, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es falsch. Und diese Dinge werden sehr erfolgreich in den Naturwissenschaften angewendet. Also da ist man um einige Schritte weitergegangen. Aber die Zielrichtung hat schon der Aristoteles angegeben. Und es steckt viel Aristotelisches in unserem ganzen Wissenschaftsbetrieb drinnen, auch wenn die Naturwissenschaft sich in starker Auseinandersetzung und teilweise Ablehnung von Aristoteles sich entwickelt hat, nämlich vor allem seinen naturwissenschaftlichen Arbeiten gegenüber. Weil gerade in seiner Physik zum Beispiel oder so wird deutlich, dass er eben zwar selber nicht mehr hellsichtig ist, aber er weiß noch, was die Leute gesehen haben. Und er schildert eigentlich nicht bloß jetzt die physische Ebene, sondern er schildert zumindest die ätherische Ebene. Also zum Beispiel, man sagt, also das Denkzentrum ist das Herz und von da gehen die Nervenströme aus eigentlich und das Gehirn ist ein Blutkühler, Punkt. Was es auch tatsächlich ist, weil die Bluttemperatur ist im Gehirn geringer. Und durch die feine Verästelung, was ja ideal für einen Kühler ist, wenn das alles fein verteilt ist, weil dann steht eine große Oberfläche, große Wärmeaustauschfläche. Es ist auf jeden Fall auch ein Blutkühler. Und tatsächlich muss man sagen, dass zur Zeit der Griechen, also auch zur Zeit des Aristoteles noch, das Denken sehr viel stärker von da kam als von oben. Also erst Aristoteles selber ist der den Schritt dann dorthin führt oder das Ziel zeigt. Und das bringt dann auch die Verlagerung, dass diese Ätherkräfte, deren wir uns beim Denken bedienen, eben sich nicht mehr hier spiegeln oder hier bewusst werden, sondern da oben. Und das ist dann der Schritt halt Richtung Logik bis in unsere Zeit hinein. Und der Aristoteles hat ganz richtig gesehen, also diese Ätherströme, die kannte er noch, von denen wusste er noch, also die da eine Rolle spielen und die eigentlich aufsteigen von da unten, die ganz wesentlich sind, mit denen sich dann im Übrigen auch die Christuskraft ganz stark verbindet. Ja, also das so als Extempo ein bisschen zu der Sache mit dem Garten Eden. Was ist noch wichtig? Was wir das letzte Mal auch schon besprochen haben, eben da ist die Stelle drinnen, wo Adonai Elohim dem Adam den lebendigen Odem einbläst, wie es so schön heißt. Das heißt also in Wahrheit nichts anderes, als dass der Adam, dieses Adamwesen jetzt bereits mit dem Luftelement sich verbindet. Das heißt, im Luftkreis der Erde lebt oder eigentlich diesen Luftkreis der Erde bildet, zunächst könnte man sagen. Weil im Grunde fängt da dann danach erst langsam an, die Gliederung in zwar noch nicht unabhängige Einzelwesen, es ist noch sehr zusammenhängend, aber es beginnt dann langsam die Gliederung. Also auch indem sich das Seelische zunächst einmal zu gliedern beginnt. Von dort fängt es eigentlich an. Und hier, wenn das Luftelement eingeblasen wird, wird jetzt ganz interessant eben gesagt, also ich lese es nur einmal im Original, Vayipach Pe'apav Nishmat Chayim, also das heißt, und blies in seine Nase, aber die Nase ist nicht die auf jeden Fall, also das ist, Apav ist eher, das ist so eine Öffnung, also es öffnet sich etwas, um das Luftelement aufzunehmen, so könnte man das sagen, also hat nichts mit unserer Nase zu tun in Wahrheit. Es ist mehr die Atemtätigkeit, man muss jetzt sozusagen die Atemtätigkeit ohne Nase, ohne Atmungsorgane vorstellen, als Strömungen, die in der Luft sind, ein Bewegen dieses Luftelements, ein Ausdehnen, ein Zusammenziehen, ein Schwingen dieses Luftelementes. Mit dem verbindet sich da dieses Adamwesen jetzt. Das am Ende des ersten Kapitels, also nach dem Sechstagewerk, besteht der Adam, er hat bereits die Ich-Kraft bekommen, allerdings als Funke, der noch nicht wirklich erweckt oder angefacht ist, aber als Möglichkeit, weil die Elohim, als das Sechstagewerk fertig war, konnten sie ihre Ich-Kraft zur Verfügung stellen. Und dieses Gemeinschafts-Ich in gewisser Weise, es geht nämlich da nicht um das Ich von dem Elohim oder dem Elohim, sondern es ist etwas Gemeinschaftliches entstanden. Und das ist was, daher auch was ganz was Neues. Es ist nicht einfach, weil sonst könnte man sagen, na ja, toll, jetzt haben wir das Ich von irgendeinem Elohim bekommen, jetzt gehen wir es aber an. So ist es nicht. Es ist eigentlich ein Neubeginn. Es ist ein ganz neuer Funke, der gezündet wird. Also indem sie ihr Ich hinopfern, ist diese Ich-Kraft weg. Sie haben eben was Höheres, aber es entsteht ein Funke, der aus dem was werden kann. Aber der noch ein ganz unbeschriebenes Blatt sozusagen ist, der noch keine Taten verrichtet hat. Daher auch noch nicht Fähigkeiten entwickelt hat, die man eben nur entwickeln kann, wenn man Taten bereits gesetzt hat. Also es ist noch ein ganz jungfräuliches Ich in dem Sinne. Also das ist immer so, wenn Ich-Kraft hingeopfert wird, bedeutet das immer, dass sie nur ein Funke, ein Anstoß sein kann, eine Möglichkeit, den Funken zu entfachen, nämlich in Form von schöpferischer Tätigkeit. Aber niemals kann man, wenn man das Ich hinopfert, sozusagen die ganzen Fähigkeiten gleich mitgeben. Das geht nicht. Die sind damit ausgelöscht. Die sind weg und sind für das Wesen, das es hinopfert, eben in etwas Höheres aufgenommen. Also in dem Fall dann im Geist selbst lebt es dann drinnen. Aber der Funke, der da ist, muss erst ergriffen und betätigt werden. Dann reift er mit der Zeit. Also das erklärt auch, warum wir nicht schon so ein welterfahrenes Ich haben, sondern eigentlich ganz von Null anfangen.
Kann man sich das als Keim vorstellen?
Man kann sich das als Keim, man muss es sich als Keim vorstellen. Mhm. Ja, absolut als Keim. Also während, wenn andere niederere Wesensglieder, also wie zum Beispiel Astralleib, ein Ätherleib, ja sogar ein physischer Leib, nicht ein stofflicher, aber die physische Form hingeopfert wird, die bleibt mit ihren Eigenschaften dann erhalten. Das ist etwas, was Steiner öfters geschildert hat. Kann passieren, also bei hohen Eingeweihten zum Beispiel, die ihren Astralleib bereits so gereinigt haben, dass sie vollkommen darüber herrschen. Das ist also eigentlich in Wahrheit, müsste man dann sagen, kein Astralleib mehr ist, sondern Geist selbst ist. Aber dann können sie ein Abbild dieses Geist selbst in Form eines Astralleibes hinopfern und der bleibt dann mit allen Fähigkeiten, mit allen Eigenschaften erhalten. Eigentlich muss man sich nicht vorstellen, jetzt, weil Steiner oft spricht, also es sozusagen, und der wird dann x-fach kopiert sogar. Also es ist nicht so, dass dieser Astralleib unter Umständen nur für eine Person dann da ist, die das aufnehmen kann oder sich damit verbinden kann, sondern er kann, wie es so schön heißt, vervielfältigt werden. Aber das heißt eben nichts anderes. Dieser hohe Eingeweihte hat mit seinem Geist selbst im Grunde die Fähigkeit, einen vollständigen Astralleib hervorzubringen, der eben diese vollkommenen Eigenschaften hat. Und das kann er einmal machen, das kann er x-mal machen, das kann er so oft machen, als Bedarf ist im Grunde. Also das ist das, was gemeint ist, dieser Astralleib kann auch vervielfältigt werden. Und eben ganz stark war das dann nach dem Erdenleben des Christus zum Beispiel der Fall, dass dann also Abbilder dieses Astralleibes des Jesus Christus vervielfältigt wurden und verschiedensten Menschen, wie Steiner sagt, einverwoben wurden. Also das heißt, sie bekommen, wenn sie geboren werden, bringen sie sich einmal astralische Kräfte mit durch die Vererbungsströmung letztlich auch, damit hängt es auch zusammen, weil auch die Astralkräfte bis zu einem gewissen Grad stark, also mit der Strömung zusammenhängen, wo man herkommt. Und die ist halt belastet mit den Kräften des Sündenfalls und so weiter. Aber dann kann zusätzlich eben so ein vollkommener Astralleib einverwoben werden. Das heißt, man hat dann sozusagen eine Mischung, wenn man so will. Und dadurch wird aber der Astralleib insgesamt also natürlich wesentlich stärker und reiner im Grunde auch. Mächtiger auch. Aber eben beim Ich, das ist das Einzige, wenn das hingeopfert wird, beim Ich selber geht das nicht. Es geht noch bis zu einem gewissen Grad bei den bezüglich der Formkräfte, das was Steiner oft den Ich-Träger nennt, das ist eigentlich das, was die ganzen Leibeshüllen fähig macht, ein Ich aufzunehmen. Und zwar den physischen Leib, den Ätherleib und den Astralleib im Grunde. Weil von sich aus wären die nicht geeignet, ein Ich aufzunehmen. Da würde es eben beim tierischen enden irgendwo. Damit das Ich aufgenommen werden kann, ist also eine eigene Formkraft, wenn man so will, nötig auf allen drei Ebenen, also physisch, ätherisch, astralisch, die es möglich machen, dass das Ich überhaupt hineinwirken kann, eingreifen kann. Das ist eigentlich der Ich-Träger.
Ist das dasselbe, was er manchmal Organisation nennt?
Ja, das kann man auch Ich-Organisation nennen, ja, genau. Weil die lässt sich eben in allen drei Wesensgliedern, die wir als Hülle sozusagen haben, nachweisen und zeigen, dass dort die Elemente drinnen sind, die es möglich machen, dass das Ich sich darin wirklich inkarnieren kann und eben wirklich unmittelbar wirken kann im Astralleib, im Ätherleib, ja bis in den physischen Leib hinein. Und das ist nicht irgendwo nur lokalisiert an einer Stelle, sondern letztlich geht es durch den ganzen Organismus. Ich meine, man kann es zwar in der Aura sehen, irgendwo da in dem Bereich ist es dann so eine dunkelviolette Stelle, das ist sozusagen das Zentrum, von dem das ausstrahlt, diese Wirkung des Ich-Trägers. Aber das ist eigentlich sozusagen der Eintrittspunkt, wo das Ich dann hereinwirkt in den Ich-Träger, könnte man sagen. Also das kann man sehen, aber in Wahrheit wirkt es durch den ganzen Organismus. Das ist so ähnlich, wie wir in der Sprachgestaltung da gemacht haben, jetzt mit den Temperamentsübungen. Machen Temperamentsübungen und machen sie aber dann auch in verschiedenen Ebenen. Also wie ist ein Choleriker aus dem Kopfbereich, wie ist einer aus der mittleren Ebene oder wie ist ein Choleriker von unten. Das sind ganz anders. Das heißt, es geht die Wirkung jetzt von einem Zentrum aus. Aber dann spürt man aber sehr deutlich, das bleibt nicht nur da oben, sondern das strahlt durch den ganzen Körper natürlich durch. Und bis in die Zehenspitzen und in die Fingerspitzen hinein wirkt es, auch wenn das Zentrum da oben sitzt zum Beispiel. Oder anders halt, wenn es da ist. Und so ist es da auch. Also das heißt, diese Ich-Aura, die da sitzt, und da wären wir im Übrigen fast beim Choleriker da oben, das ist eigentlich genau der Punkt, von dem das beim Choleriker ausstrahlt durch den ganzen Organismus. Also das heißt, Choleriker ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Man muss ja nicht immer toben und alles zusammenhauen. Aber da ist eine starke geistige Kraft drinnen, starke Konzentrationskraft drinnen. Also und von da strahlt es aus. Das ist eigentlich das stärkste, wachste, konzentrierteste Bewusstsein, das von da ausgeht, von dem Punkt. Also dieser Adam, eben wie er nach dem Sechstagewerk vor uns geschwebt ist besser, sagen wir so, hat also dieses Ich bereits, den Ich-Funken, und es hat aber auch vom Physischen her gesehen das Wärmeelement bereits, also er reicht bis zum Wärmeelement, und er hat natürlich auch was Astralisches bereits und was Ätherisches. Das ist auch schon da. Allerdings auch erst die noch nicht alle, zum Beispiel noch nicht alle Ätherkräfte sind da noch nicht drinnen, sondern erst ein Teil. und so weiter. Also es ist erst im Werden. Hier jedenfalls im Garten Eden kommt das Luftelement dazu und jetzt heißt es, dass dadurch der Mensch eine lebende Seele wurde. Jetzt erst. Das heißt, jetzt beginnt aber auch genau dadurch dieser Prozess, dass sich so ein astralisches Gebilde eigenständig wird, sich abgliedert, auch sich zu vervielfältigen beginnt in einer gewissen Weise. Also es entsteht langsam jetzt so etwas wie ein ganzer Seelenbaum, könnte man sagen. Also dieser Adam ist ein Wesen, das sich immer mehr gliedert in Einzelwesenheiten. Weil eigentlich müsste man am Anfang noch sagen, es ist der Ur-Adam ist nicht der Urmensch, sondern die Urmenschheit, wenn man es genauer nennen will. Und jetzt beginnt sich das aber zu gliedern. Und da wirken aber natürlich eben auch jetzt bereits von unten die Kräfte mit, die das fördern, dass sich etwas abgliedert. Das sind letztlich also die Kräfte des Egoismus, wenn man so will. Die machen das überhaupt erst möglich, dass sich also solche Einzelgebilde abzugliedern beginnen oder herauszuformen beginnen. Also das sind die Kräfte, die aus den Tiefen der Erde jetzt bereits kommen. Ja, und eben daher ist auch jetzt ganz wichtig der Zeitpunkt, wo das erste Mal gesprochen wird von dem Bösen. Eben überhaupt das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Böse erwähnt wird, ist eben hier, wo gesprochen wird vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das erste Mal. Vorher ist immer, nämlich das ist sehr auffällig, dass das Sechstagewerk endet doch immer, die Elohim sprechen, es geschehe dieses oder jenes, also es werde Licht und es ward Licht. Und die Elohim sahen, dass es gut war. Also das ist immer das Wort der Elohim, die Ausführung, die sie nämlich nicht selber machen, sondern ihre dienstbaren Geister, wenn man so will, weil sie sind ja auf der Sonne zurückgeblieben. Auf der Erdenwelt machen diese Tätigkeit die schöpferischen Geister, in dem Fall die Tag- und Nachtgeister, die Yom bzw. Laila genannt werden. Und von denen wir schon gesprochen haben, dass die eigentlich der Kategorie der Urengel angehören.
Sind das die Achai?
Das sind die Achai, ja, genau. Das sind die Achai. Die Zeitgeister und die sind die eigentlich Tätigen. Haben dann natürlich auch noch Hilfskräfte, wenn man so will, bis zu den Elementarwesen hinunter. Aber die Elohim geben den geistigen Impuls, die Archai ergreifen ihn, und zwar eben entweder die Tagesgeister oder die Nachtgeister. Die Nachtgeister hängen mit den Kräften von unten zusammen. Die Taggeister mit den Kräften von oben. Und aus diesem Zusammenwirken entstehen jetzt die irdischen Formen, die sich herausbilden. Und gerade eben die Nachtgeister, haben wir auch schon öfter besprochen, sind ja ganz wichtig, weil sie in der Nacht eben, wenn wir schlafen, auch heute noch, alles das ausbessern helfen, was wir durch unsere Bewusstseinstätigkeit zerstören in unserem Organismus. Zerstören, nämlich wieso zerstören wir den Organismus? Weil wir ihn eigentlich vergeistigen. Und Vergeistigung heißt eigentlich Auflösung des Physischen, in Wahrheit. Also diese Vergeistigung ist nicht zu haben, ohne dass nicht das Physische abgebaut wird, sozusagen. Das ist ein ganz automatischer Prozess. Und diese Nachtgeister von unten sorgen jetzt dafür, dass wir in der Erdentauglichkeit gehalten werden irgendwo, dass also diese Vergeistigung nicht so stark wird, dass der Tod eintritt. Weil die stärkste Vergeistigung tritt dann, wenn der Tod eintritt. Dann, dann legen wir ihm das Ganze ab. Und daher sind also diese Nachtgeister sehr wohltuend, aber sie sind eben auch die stärksten Geister, daher die stärksten Geister des Egoismus. Die am stärksten also Sonderwesen, Einzelwesen gestalten, bis ins Physische eben hinein. Die Engelwesenheiten zum Beispiel, also die luziferischen Engelwesenheiten, geben uns zwar seelisch den Impuls zur Selbstständigkeit, das heißt, die können sehr gut unseren Astralleib herauslösen und als ein eigenständiges Gebilde formen. Und die Erzengelwesenheiten können dasselbe mit dem Ätherleib machen. Also das heißt, dass wir überhaupt einen eigenständigen Ätherleib bekommen, nämlich die Widersacher Erzengelwesen. Und das sind in Wahrheit die arimanischen Wesenheiten. Und dass sogar der physische Leib ganz eigenständig werden kann, das sind eben die Achai, die zurückgebliebenen Achai, die eben Steiner auch die Asuras nennt. Aber wir könnten keine Nacht überleben ohne sie. Also das heißt, nicht nur sagen, es sind ganz gefährliche böse Geister. Sie haben einfach gewaltige Kräfte. Und wenn gewaltige Kräfte falsch eingesetzt werden, sind sie extrem gefährlich. Und können dann sehr böse wirken in der Welt. Ja, also es wird hier das erste Mal vom Baum der Erkenntnis Hadaat Tobvara, also Ve'etz, Hadaat Tobvara, Etz ist der Baum, Daat ist das Wissen, ein Verstandeswissen eigentlich eher. Es ist nicht so reine Weisheit, also schon gar nicht was Hellsichtiges, sondern es ist schon etwas, was Richtung Verstandesmäßiges irgendwo so ganz leise hingeht. Also es ist Kenntnis auch, Kenntnis, wie ist das alles gebaut. Es ist weniger ein schöpferisches Wissen als so ein wahrnehmendes, wie funktioniert das eben. Also das heißt, mit dieser Erkenntnis des Guten und des Bösen allein kann ich noch nicht moralisch schöpferisch tätig sein. Aber ich kann unterscheiden, sehr wohl. Aber der schöpferische Impuls muss noch von woanders kommen. Aber das gibt mir die Möglichkeit, dann überhaupt im Weltgeschehen und auch in meinen Taten zu erkennen, was ist das Gute und das Böse. Und bei den Hebräern ist auch kommt das sehr deutlich heraus in den Worten Tov war Ra, das Wa ist nur das Und, Tov und Ra. Tov, also, oder Tob, wenn man es stark machen will, dann ist es das Bo. Also, dann, das heißt, das ist ein Gebilde, wenn man so will. Also, etwas, was geformt ist. Etwas Gestaltetes. Und von mir aus sehr rund, das drückt auch das O drinnen aus. Also, etwas sphärisch Gestaltetes, wenn man so will. Also das heißt, es ist etwas aus dem Kosmos heraus Gestaltetes. Das Sphärische hat immer was mit den kosmischen Kräften zu tun. Also etwas, was gestaltet ist aus den kosmischen Kräften und in das T der Geist einschlägt. T ist so der Einschlag des Geistes. Der Geistesblitz sozusagen, das ist T. Das heißt, es ist etwas, was gestaltet ist aus dem geistigen Einschlag heraus. Und es drückt sich dieser geistige Impuls, dieser Schaffensimpuls vollkommen aus in dem, was gebildet wird. Das ist vom hebräischen Bewusstsein her das, was gut ist. Wenn das, was als Schöpfung entsteht, genau dem schöpferisch-geistigen Impuls entspricht. Hässlich oder ja, da habe ich jetzt gleich was gesagt, weil für die Hebräer ist das praktisch gleichbedeutend, gut und schön, so wie für die Griechen im Grunde auch noch sehr stark. Gut und schön ist im Grunde dasselbe, weil schön ist auch das, wenn sich das geistig-schöpferische vollkommen in der Form auslebt und sichtbar wird darin. Dann ist es schön und dann ist es zugleich gut. Daher war für die Griechen so, vor allem für die ganz alten Griechen so, ganz klar, ein schöner Mensch ist ein guter Mensch. Und wenn einer hässlich war, war man schon sehr skeptisch. Ich meine, mit Sokrates kommt dann ein anderer Impuls hinein. Das sind aber eigentlich alles schon Zukunftsimpulse. Die schreiten so über das Urgriechische im Grunde schon hinaus. Weil dort ist ganz klar, schön ist gut.
Gut gebildet.
Ja, gut gebildet, richtig. Und davon war man sich klar, also wenn die Seele gut gebildet ist, ist auch der Körper gut gebildet. Das heißt, es muss sich eigentlich durch alle Wesensglieder ausdrücken, dass dieser gute, schöne Geist da hereinwirkt. Der muss sich eigentlich in allem zeigen. Allerdings beginnt, bitte.
Das hat der Schiller ja auch aufgegriffen, ne?
Ja.
Weil er sagt, ohne der Schönheit gibt es eigentlich.
Richtig. Nur geht es jetzt halt natürlich für unsere Zeit nicht mehr darum, um die äußere Schönheit des Menschen, die er von Geburt an hat, sozusagen, weil er jetzt das Glück hat, von Eltern abzustammen, die halt entsprechende physische Eigenschaften mitbringen, dass er schön ist, schön wird. Weil da spielt bis zu einem gewissen Grad schon auch die Vererbung eine Rolle. Nicht nur, also bei Weitem nicht nur, weil da gibt es ganz interessante Untersuchungen über, nämlich irgendein Wiener Psychiater hat das einmal vor in die 70er Jahre daran gemacht. Der hat verglichen Adoptivkinder, die Ähnlichkeit von Adoptivkindern mit den Adoptiveltern und von leiblichen Kindern mit den leiblichen Eltern. Ergebnis der Studie war, es gibt keinen signifikanten Unterschied. Es hängt damit zusammen, weil das Kind, nämlich also vor allem was die Gesichtszüge und so betrifft, am meisten durch Nachahmung formt. Und das heißt, dann ahmt es halt die Ziehereltern nach und dann wird es denen ähnlich. Und das bleibt ja auch nicht, in der Regel nicht stehen, sondern ändert sich dann wieder. Ist ja selten, also dass Kinder dann das ganze Leben lang also den Eltern wie aus dem Gesicht geschnitten sind, sondern es beginnt sie wieder zu verändern. Und man kann das auch oft sehen bei kleinen Kindern, jetzt ist ja der Mama ganz ähnlich und in einer anderen Phase dann wieder ganz dem Vater, ganz der Papa. Das ändert sich. Also das ist eigentlich aus einem Nachahmungsprozess. Aber wie weit der möglich ist, hängt schon auch von der Vererbung ab. Also das heißt, es hat schon einen Einfluss und gewisse Dinge wie Ohrformen hängen sehr stark ab von der Vererbung und manche Dinge, auch Nase bis zu einem gewissen Grad. Aber das heißt, je stärker diese Vererbungsströmung sich geltend macht, umso mehr kann es Schwierigkeiten geben, dass eben diese schöne, gute Seele sich auch den Körper so baut, dass er nämlich ihrem Wesen entspricht. Weil wenn man im heutigen Sinne vom Menschen als schön spricht, müsste man eigentlich davon sprechen, er ist dann schön, wenn in seinem Äußeren oder in seinen äußeren Taten, vor allem in seinen Bewegungen, seine Individualität zur Geltung kommt. Seine Individualität. Da geht es jetzt nicht um ein Schönheitsideal, wie es die Griechen hatten, weil da geht es um den idealen Menschen. Das ist nicht der individuelle Mensch. Mhm. Nicht? Weil diese griechischen Statuen, da kann man nicht sagen, das war der oder der eigentlich. Sondern es ist das Urbild des Menschen. Das ist eigentlich noch der Ur-Adam irgendwo. Also so bis dorthin geht es irgendwo zurück. Und das heutige Ideal müsste sein, dass sich das individuelle Geistige darin ausdrückt. Also nicht dieses Kollektivgeistige, nicht der alte Adam, sondern eben das der neue Adam, wenn man so will, aber der ist individuell dann. Und dazwischen ist eine Phase, wo das Alte verloren geht und das Neue noch nicht da ist. Ich meine, in der Zukunft wird es sehr wohl so sein, dass, wie der Steiner ja sehr deutlich schildert, es wird in der Zukunft sozusagen zwei, unter Anführungszeichen, Rassen geben oder zwei Menschengattungen geben. Die einen, die in ihrem Antlitz eben zeigen, wie sie geistig an sich bereits gearbeitet haben, und die anderen, die eben deutlich zeigen, dass sie noch nicht genügend an sich gearbeitet haben, die also dann mehr Ausdruck dieser astralischen Triebe und Begierden sind. Und das wird körperbildend wirken, also die Körperform wesentlich bestimmen. Und das heißt, dann kommen wir zu einem neuen Schönheitsideal, wenn man so will, wo sich wirklich das moralische Gute in der Schönheit des Leibes ausdrücken wird. Aber wir sind jetzt nur in einer längeren Durchgangsphase, wo das also durchaus noch nicht der Fall ist. Also wo wir das Alte nicht mehr haben und das Neue noch nicht. Also das heißt, in unserer Zeit kann man von der Schönheit, von der physischen Schönheit im Grunde auf gar nichts schließen.
Die Felicia Balde?
Ja.
Die ist da schon auf dem Übergang, gell?
Ja.
Von dem alten Schönen?
Ja.
Weil der Geist der Elemente sagt ihr, was sie tun muss, aber das wird Kosten ihrer Schönheit.
Richtig. Und das... Ja, sie ist auf dem Übergang dorthin. Ja, absolut. Absolut. Ja, und was drückt das Wort Ra aus, das Böse? R ist eigentlich das R, ist immer Ausdruck für sehr starke astralische Kräfte. Nichts anderes. Und in dem Fall sind sie aber durch nichts geleitet. Das ist, also im Anfang der Schöpfungsgeschichte ist es dieses Brigitte, dieses erste Wort, das übersetzt wird, im Anfang oder am Anfang. Das ist eigentlich nichts anderes, in einer Hülle regt sich etwas, nämlich was Astralisches, was Seelisches. Und dann ist Feuer, das geistige Feuer, und mit T schlägt es ein. Also das heißt, da schlägt der Schöpfungsimpuls ein. Aber da schlägt eben beim Wort Ra schlägt nichts ein, sondern Ra, und das
ergreift.
Es ist sich selbst überlassen, ja. Das heißt, das ist ein sich selbst überlassenes, ungelenktes, nicht durchgeistigtes Astralisches.
Und das kann dann jeder, gewissermaßen jeder.
Ja.
Greifen.
Kann jeder greifen, und richtig.
Damit was tun.
Genau, und damit was tun. Genau. Das sind also sozusagen die niederen Astralkräfte, das sind die Ego-Kräfte im Grunde. Also im anderen Fall ist es das Geistige, das hereinkommt und formend wirkt, und da sind es die nicht durchgeistigten, sich selbst überlassenen astralischen Triebkräfte im Grunde, die so ganz in sich, in ihrem eigenen Saft kochen irgendwo. Da steckt das Bild dahinter, hinter diesen Worten.
Das kann man sich ja gut vorstellen, dass der Ahriman und der Luzifer, dass die das bemerken.
Ja.
Und das...
Genau, die fühlen sich das sehr zu Hause und die schnappen sich das, ja. Die schnappen sich das und eben, was unseren Astralleib betrifft, wenn wir hereingeboren werden, stammt ein nicht so geringer Teil halt auch aus diesen Kräften. Nur es kommt eben auch was Geistiges mit, eben unsere Individualität einmal, die hat den Charakter des Tau im Prinzip. Wie stark, wie weniger stark, hängt halt von der geistigen vom geistigen Entwicklungsgrad ab, aber beides zusammen sozusagen. Und daher haben wir auch beide Möglichkeiten. Tau Vara. Das Gute und das Böse, wir haben beide Möglichkeiten. Also das nur zur Erläuterung einmal von dem, was wir gelesen haben, oder von den Bildern, die dahinter stecken. Und eben, vielleicht habe ich es nicht deutlich genug nur ausgedrückt, dieses eine lebende Seele heißt eben, dass er jetzt eigenständig, was Eigenständiges wird. Vorher kann man noch nicht von einer lebenden Seele sprechen. Das, weil er noch viel mehr Glied der ganzen Seelenwelt ist. Und jetzt sondert sich das stärker ab. Das ist der Punkt.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja? Du hast vorher gesagt, er ist jetzt, wenn diese lebende Seele gebildet wird in ihm, dann ist er wie ein Baum.
Ja, genau. Weil dieser Prozess, also zunächst einmal ist es eine Abgliederung, also eine stärkere Abgliederung vom Kosmischen, da ist er an sich noch die Sphäre, aber der Prozess geht weiter, indem jetzt auch innerhalb dieses Gebildes sich immer mehr etwas abzugliedern beginnt. Das ist ein Prozess, der eigentlich immer weitergeht.
Und welcher Baum ist jetzt das? Der Lebensbaum?
Naja.
Oder ist es der Erkenntnisbaum? Oder
also die Gliederung macht eigentlich mehr der Baum der Erkenntnis. Der Baum des Lebens ist eigentlich der mehr dieses Einheitliche bilden würde. Und im Grunde wirken beide zusammen. Wir haben immer trotzdem die Kräfte von beiden. Wir haben sie auch heute noch beide in uns, nur wir haben die Herrschaft über die Kräfte des Baums des Lebens nicht. Das heißt, wir können selber nicht bewusst damit umgehen. Mit den Kräften der Erkenntnis des Guten und des Bösen schon. Zumindest der Möglichkeit nach. Und wir tun es auch bis zu einem gewissen Grad.
Ja, beim Baum des Lebens hätte man ja auch eine Möglichkeit.
Naja.
Ich meine, die Fähigkeit, die hätten wir doch.
Ja, aber wir haben sie eigentlich erst wieder durch das Christusereignis, also namentlich durchs Ich. Ja, genau, damit fängt es an, aber das ist die Zukunft sozusagen im Großen für die meisten noch. Also, weil in Wahrheit der Ich-Impuls ist jetzt zwar seit 2000 Jahren irgendwo so, dass die Menschen ihn selbstständig wirklich weiterentwickeln können, weil das Ich gab es ja zwar schon früher, aber dass wir so wirklich selbstständig umgehen lernen damit, ist eben erst seit dem Mysterium von Golgatha in Wahrheit möglich, aber selbst jetzt, fast 2000 Jahre später, ist es noch sehr in Anfangszügen. Aber du hast ganz recht, ich meine, dort geht die Entwicklung hin, also diese Möglichkeit aus dem Ich heraus haben wir. Und darum geht es ja auch, dass wir uns immer mehr also mit diesen Kräften des Baums des Lebens auch wieder vertraut machen und sie gebrauchen lernen. Ich meine, da, mit dem hängt dann viel zusammen, da hängt in dem Mysterientramen auch zweifellos also der Strada-Apparat auch mit zusammen. Nämlich mit diesen Kräften in Verbindung mit denen, die aus dem Erdzentrum kommen. Im Grunde, also, oder zumindest aus den innersten drei Sphären dort, also wo Steiner sagt, das hängt mit der dritten Kraft irgendwo zusammen. Aber da gehört diese andere Kraft dazu und diese Kräfte des Baums des Lebens, das sind also die kosmischen Ätherkräfte letztlich. Und durchs Ich können wir die betätigen und schon, es beginnt schon im reinen Denken, ergreifen wir diese Kräfte. Da arbeiten wir bereits also mit diesen Kräften des Baums des Lebens eigentlich. Und das heißt, da fängt es an. Und der Gegenbaum ist ja der Verstandeserkenntnis in Wahrheit. Der Erkenntnis des Guten und des Bösen, das nämlich, wenn es ganz ins Verstandesmäßige geht, in die Erkenntnis von Recht und Unrecht, wobei aber Recht etwas ist, was gesetzt ist, was Menschen festgelegt haben, seit der Römerzeit irgendwo. Das heißt, das ist dann eigentlich gar nicht mehr aus dem Geistigen wirklich geschöpft, sondern das römische Recht ist geschöpft daraus, dass man Ausgleich der Egoismen macht. Damit sie nicht alle die Schädel einhauen, schaut man, ja, du hast Recht auf den Egoismus, du kriegst so viel, aber nicht alles, und du kriegst auch ein bisschen was, dass alle zufrieden sind. Das hat eigentlich mit dem Geistigen so ziemlich nichts zu tun. Sondern es schaut nur, dass die Egoismen ausgeglichen werden. Das ist nicht schlecht, das ist auch notwendig, wir brauchen das. Oder brauchen es zumindest noch eine Zeit lang. Aber wird auch einmal wieder was anderes werden. Aber, Aber das ist, der römische Rechtsbegriff ist ganz auf den Egoismus gebaut, im Grunde. Und auf das Wissen, um dass der Egoismus eben da ist. Und dass man damit rechnen muss und dass man den halt in einer Form geben muss irgendwo. Die kann gescheiter sein oder weniger gescheit. Ich meine, wenn man sich so die Gesetze anschaut, sind sicher nicht immer alle so besonders gescheit. Aber das ist jedenfalls nichts aus dem Geistigen Geschöpftes. Kann aber jetzt in unserer Zeit zunächst einmal auch nicht anders sein. Weil es wäre ganz fatal, jetzt einen sozusagen Gottesstaat aufbauen zu wollen. Also wir haben einen Oberpriester, der empfängt die Gesetze aus dem Geistigen und was und lenkt dann eine Herde Schafe, oder wie? Also da würde jeder Individualismus, jede Freiheit des Individuums zugrunde gehen. Also das heißt, wir brauchen eine Zwischenphase, wo halt durch von Menschen gesetzte Regeln dafür gesorgt ist, dass sie möglichst nicht alle dauernd die Schädel einhauen und dass das irgendwo zivilisiert abläuft, halbwegs, bis jedes Individuum selber so weit ist, dass es aus moralischer Intuition handeln kann. Dann braucht es letztlich keine Gesetze mehr. Weil dann weiß er in dem Moment, was er tun soll. Und ganz individuell, ein anderer in einer ähnlichen Lage würde vielleicht was anderes machen, weil er andere Fähigkeiten mitbringt, andere Möglichkeiten hat zu wirken. Also da wird es nicht um irgendeine Norm gehen, sondern um etwas, was schöpferisch in dem Moment gebildet wird. Das ist eigentlich das Ziel irgendwo. Dann ist es wieder Tob, was passiert. Dann wird das, was gebildet wird dadurch, das heißt, wie die ganze Situation gestaltet wird, wie die soziale Begegnung gestaltet wird, weil da geht es ja nicht nur um Gegenstände, sondern vor allem um die Gestaltung des sozialen Miteinander, dann wird es aus der individuellen moralischen Intuition kommen. Und dafür muss man jetzt schon die ersten Schritte tun, dass sich das also
ein bisschen vorleben
und Dinge, also das ist ganz wichtig, weil in größerem Maßstab wird sich das erst in der nächsten Kulturperiode, in der nächsten Kulturepoche so beginnen auszubreiten, also das ist noch einige Zeit, aber es braucht also Vorreiter, die jetzt schon ringen darum, mit allen Fehlern, mit allen Mängeln, und man kann sicher heute darauf noch kein soziales System wirklich bauen, weil einfach die Menschen dazu noch nicht da sind. Also das heißt, alle sozialen Einrichtungen, die darauf bauen, welche edle Fähigkeiten der Mensch hat, werden scheitern. Sondern man muss damit rechnen, dass auch aller Egoismus, der möglich ist, auch sich ausleben wird. Weil die Erfahrung zeigt, das passiert. Das passiert einfach. Und eben zum Beispiel Rudolf Steiners Dreigliederungsidee war nie auf das aufgebaut, dass also jetzt alle gut und heilig und aus moralischer Intuition sowieso die sozialsten aller Wesen sind. Weil das wäre eine völlige Illusion, das würde nicht funktionieren, sondern er sagt, das muss eigentlich ganz pragmatisch funktionieren. Die Regel muss einfach gut sein, die Gesetze sozusagen müssen gut sein, dass gewisse Missstände gar nicht erst möglich sind, dann ist eine Chance vorhanden. Ja, also das heißt, mit der Inkarnation auf Erden muss man sich mit diesen Kräften auseinandersetzen, ganz stark. Und das gilt eben auch für die Inkarnation des Christus in dem Jesus von Nazareth. Auch der muss sich mit diesen Kräften auseinandersetzen, weil überhaupt es das allererste Mal ist, dass sich ein geistiges Wesen, wenn man jetzt also vom Menschen absieht, der Mensch ist eben ausgenommen, aber überhaupt von den höheren Hierarchien, und der Christus ist ja ganz von oben, sich bis in diese dichte Erdenwelt hinunterbegibt, bis in einen physischen Leib hinunterbegibt, der so gestaltet ist, dass er sogar bis zum festen Erdelement verdichtet ist. Das gab es bis daher noch nicht und daher gab es auch in der ganzen geistigen Welt keine Erfahrung davon, wie das ist, mit welchen Dingen man da rechnen muss. Und wobei natürlich die geistigen Hierarchien über uns schon diese Wesenheiten wie Luzifer und Ahriman kennen, weil sie ja auch geistige Wesenheiten sind. Aber wie sie jetzt konkret im Erdensein, in der irdischen Verkörperung wirken, darüber ist keine Kenntnis vorhanden gewesen in der geistigen Welt. Der Christus ist also der Erste, der sich vollkommen inkarniert in einem menschlichen Leib. Es gab vorher schon Inkorporationen, das heißt, ein Teil der Wesensglieder wurde durchdrungen oder teilweise durchdrungen von höheren geistigen Wesenheiten. Oft sehr, sehr komplizierte Geschichte, also oft, dass Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten sich inkorporieren, durch die unter Umständen der Christus auch noch durchwirkt. Aber das ist eben noch keine vollständige Inkarnation. Und das kommt eben gerade an diese Erlebnisse nicht heran, nämlich an diese Erlebnisse, wo es eben darum geht, Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also eigentlich ist ja der Spruch des Luzifer, der werdet sein, wie die Götter und das Gute und das Böse erkennen, ist eigentlich, da führt er uns völlig aufs Glatteis, weil Gott, die erkennen es eigentlich nicht, die kennen das Gute zunächst einmal. Und wie das da unten zugeht, wo das Böse sich auswirkt, das kennen sie eigentlich nicht. Sie sehen nur, da gibt es geistige Wesenheiten, die Widersacher sind. Auf der Ebene kennen sie es. Aber wie das konkret im Irdischen sich auswirkt, darüber ist keine Kenntnis da. Also das heißt, diese Erkenntnis des Guten und des Bösen führt uns jetzt zunächst nicht in die Götterhöhe, sondern es führt uns in die Erdentiefe hinunter. Und nur dort ist diese Erkenntnis möglich. Und daher läuft die Sache jetzt so, also dass der Christus eben durch die Jordantaufe hindurchgeht. Also das heißt, dieser Jesus von Nazareth macht sich auf den Weg zu Johannes dem Täufer. Da ist noch nicht der Christus in ihm inkarniert zu dem Zeitpunkt. Also es ist eigentlich darin das Ich des Zarathustra. Also das Ich des salomonischen Jesusknaben, könnte man auch sagen, der der wiedergeborene, hohe, eingeweihte Zarathustra ist, der immer wieder inkarniert war, der eben bedeutsame Inkarnation natürlich hatte in der urpersischen Zeit, eigentlich schon davor, weil die Vorbereitung auch der urpersischen Zeit war natürlich schon vor der urpersischen Zeit in Wahrheit. Also da sind schon wichtige Dinge passiert, der dann während der urpersischen Zeit mehrmals inkarniert war und im Laufe der folgenden Kulturepochen auch immer wieder. Also zum Beispiel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Juden, also so um 600 vor Christus ungefähr, war er auch in Babylon inkarniert, zum Beispiel als Nazarathos. Mit dem hängt auch das Nazareth irgendwo zusammen. Nazareth ist natürlich ein Ort in Israel, aber es hängt eigentlich mit dem Nazarathos zusammen.
In Moses ja auch, ne?
Im Moses ist der Ätherleib des Zarathustra inkarniert. Also nicht das Ich, sondern nur der Ätherleib. Und weil er hatte also in der urpersischen Zeit eben zwei bedeutsame Schüler, der eine, der dann später Moses wurde, und der andere, der dann Hermes Trismegistos wurde, also der Hermes, der Begründer, der legendäre Begründer der ägyptischen Kultur. Und das heißt also, die nächste Kulturepoche, die vorbereitet wurde, wurde durch zwei Schüler eben eigentlich getragen, eben einerseits durch den Moses, andererseits durch den Hermes. Der Hermes hat also die ägyptische Kultur impulsiert und das war was ganz Wichtiges. Und der Moses, der aber mit dem jüdischen Volk eben gerade in Ägypten dort sitzt und eben auch die ganze ägyptische Einweihung durchmacht, die ägyptische Einweihung kennt und trotzdem dann eine andere Aufgabe bekommt, eben das auserwählte Volk eben auserwählt in dem Sinne, dass in dessen Mitte dann das Leibesgefäß für den Christus bereitet werden sollte, dass das aber mitnimmt den ägyptischen Impuls, ohne den Schattenseiten des Ägyptischen zu verfallen. Weil das Ägyptische hatte die Aufgabe, diese kosmischen Kräfte schon sehr stark auf die Erde herunterzuholen. Das ist also ganz typisch. Bei den Babyloniern und so, die sind mehr noch im Kosmos draußen. Natürlich fängt unten auch an die äußere Kultur. Das geht ja zu der Zeit, also wo die ägyptische Kultur beginnt, geht es ja auch da durch den ganzen Orient durch, dass in Indien, Mohenjo-Daro und Harappa und so, das ist auch etwa die Zeit. Also überall beginnt da etwas. Aber am stärksten ins Irdische hineingeführt wird es in Ägypten. Und da wird die Pyramide eben auf die Erde gestellt, wirklich. Da ist es nicht mehr nur der Lichtkegel, der von oben kommt, sondern der verfestigt sich eben. Und das Wesentliche spielt sich dann drinnen, unter diesen gewaltigen Steinlasten ab. Das hat ja Wirkung, wenn man in sowas drinnen ist. Das überhaupt für diese Menschen damals, die gerade die Empfindungsseele entwickeln und die spüren, also was das seelisch bedeutet. Und die Einweihungsstätte ist dort drinnen im Prinzip. Also das war ja nicht nur Grabstätte, sondern vor allem auch eine Einweihungsstätte. Und die findet also nicht nur in der Erde, sondern in einer durch Menschen geschaffenen Erde statt, wenn man so will. Also einer Erde, die die Menschen selber aus dem Kosmos heruntergeholt haben und dahingestellt haben. Und das ist etwas, was bereits zu einer zu starken Verhärtung des Leibesgefäßes dann auch führen würde, wenn also jedenfalls nicht mehr tauglich gewesen wäre für eine Christusinkarnation. Und eben auch das hebräische Volk drohte, unter diesen Einfluss zu geraten, wenn sie dort geblieben wären. Weil die haben eben gerade das Tolle gehabt, dass sie auch noch sehr, sehr starke Ätherkräfte hatten und auch heute eigentlich noch haben. Also das ist bei den Juden sehr stark und darum haben sie auch so viele so sehr inspirierte, na, Intelligenz kann man das...
Die haben sowas von Witz.
Einen Witz haben sie, sowas Lebendiges drinnen. Und sie haben eine geniale Denkfähigkeit, nämlich wirklich eine geniale Denkfähigkeit. Daher viele Naturwissenschaftler, die Bedeutendes geleistet haben, haben jüdische Wurzeln irgendwo. Das sind diese Ätherkräfte, weil mit denen denken wir eigentlich. Und die können zwar nicht voll bewusst, wie es in Zukunft einmal sein sollte, aber die können sich wirklich dieser Ätherkräfte bedienen und die verfallen nicht zu früh darin, sie absterben zu lassen und dann nur mehr logisch zu konstruieren, sondern er weiß einfach aus Instinkt, wohin geht der logische Weg. Dann kann er es auch logisch ganz leicht ableiten, weil er eh den Weg schon sieht. Aber den sieht er eigentlich dadurch, weil er es nur aus den Ätherkräften heraus so ganz leise erlebt irgendwo. Und das, die Logik ist dann im Grunde nur Mackerl setzen auf den Weg sozusagen. So wie Hänsel und Gretel die Brösel steuern. Also das heißt, da musste dieses hebräische Volk eben fliehen, musste, kam in die babylonische Gefangenschaft auch zwischenzeitlich. Das war auch noch nicht das Ideale, aber sie kamen in Berührung eben mit dem Nazarathos, also mit diesem großen Eingeweihten Zarathustra, der sich dann wirklich als einer dieser beiden Jesusknaben inkarniert hat zur Zeitenwende. Das heißt, der selber dann auch den Weg gegangen ist, als Individualität dorthin zu gehen. Und ihr wisst, es gab aber auch den nathanischen Jesusknaben. Also es gab zwei, was ja in der Kirche nicht geschildert wird so deutlich, aber obwohl es in den Evangelien ist, ist es im Grunde mehr als deutlich. Weil es sind im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, die Geburtsgeschichten sind völlig unterschiedlich. Im Grunde, da ist alles anders. In dem einen Fall ist das eben mit dem Stall und mit dem Esel und so weiter und mit den Hirten am Feld. Und Bethlehem wohl, Bethlehem kommt in beiden Fällen vor, aber Bethlehem besteht eben nicht nur aus dem Stall. Von dem Stall ist beim Matthäus überhaupt keine Rede. Das ist nicht näher erwähnt, wo sich das abspielt. Und dort kommen dann die heiligen drei Könige und dann wird geschildert die Sache mit dem Kindermord, also dass der Herodes eben Angst hat, dass da ein neuer König aufsteht, der ihm halt sein Reich streitig macht, also so wird es halt zumindest geschildert. Und das kommt alles beim Lukas überhaupt nicht vor. Mhm. Da ist vom ganzen Kindermord ist keine Rede dort. Ist alles nicht erwähnt. Natürlich, äußerlich erklärt man es ja, sind halt verschiedene Überlieferungsströme und historisch darf man sowieso nicht nehmen. Also der eine hat es halt so ausgemalt und der andere so. Also da sieht man, weit kommt man da mit der Bibelwissenschaft auf dieser Ebene auch nicht. In Wahrheit, also zu den geistigen Wurzeln kommt man dadurch nicht. Also jedenfalls gab es diese beiden Jesusknaben zur Zeitenwende. Der Lukas-Knabe wurde einfach nach dem Kindermord erst geboren. Das ist der Punkt, da braucht da nichts mehr erwähnt werden. Und er war nicht mehr gefährdet, das war vorbei zu dem Zeitpunkt. Also der Lukas-Knabe wird etwas später geboren als der andere. Und wieder sehr interessant, der Matthäus-Knabe, also der wiedergeborene Zarathustra, muss flüchten nach Ägypten. Er muss enorme Kräfte von dort holen. Das ist alles nicht zufällig, dass er wieder den Impuls von dort holt und mitnehmen muss. Und dann der Lukas-Knabe hatte aber den großen Vorteil, dass er sich eben mitbringen konnte, vor allem diese ganz frischen, unverdorbenen Ätherkräfte, dass er auch mit einem Ich hereinkam, das eben noch durch keine einzige Inkarnation gegangen ist. Das heißt, dass noch keine Auseinandersetzungen mit den Kräften des Guten und des Bösen hatte, der noch ganz zehrt eigentlich aus den Kräften des Baums des Lebens. Und nur damit war möglich, ein Leibesgefäß zu schaffen, Leibeshüllen zu schaffen, die, naja, wie soll man sagen, standhalten können der geistigen Kraft des Christus. Weil was tut die geistige Kraft? Sie löst eigentlich den Körper auf, das haben wir heute schon besprochen. Jeden Tag, wenn wir unser Bewusstsein entfalten, zerstören wir eigentlich Teile unseres Organismus, also namentlich im Gehirn, aber das hat Folgen letztlich durch den ganzen Organismus. Und nur in der Nacht, wenn wir schlafen, wird es wieder dank der Asuras ausgebessert. Jetzt muss man sich aber vorstellen, es kommt eine noch viel größere geistige Kraft herein, nämlich die Christuskraft. Und größere geistige Kraft heißt eben noch mehr Kraft, etwas zu vergeistigen. Das heißt, im Grunde müsste der physische Körper sich im Nu auflösen. Und dann ist aber keine Inkarnation möglich. Also das ist ein ganz schwieriges Problem, überhaupt also so eine Inkarnation möglich zu machen, in einer so starken geistigen Kraft. Also musste ein ganz besonderes Leibesgefäß entwickelt werden. Und das ist eben dieses Leibesgefäß des nathanischen Jesus, über den ist auch sehr viel zu sagen, aber das wollen wir heute nicht. Da gibt es noch vieles, also wie der schon vor seiner ersten Inkarnation, eben da jetzt zur Zeitenwende, wie der schon mehrmals in enger Beziehung mit dem Christus gestanden ist, halt nicht als verkörpertes Wesen, aber als seelisches Wesen, das damals in einer, wenn man will, engelartigen oder erzengelartigen Gestalt in der geistigen Welt zu finden war. Jedenfalls, also dadurch war auch die Verbindung mit dem Christus jedenfalls schon lange vorhanden und sehr intensiv da. Das heißt aber auch, dass in diese Leibeshüllen, die er sich jetzt bilden konnte, dass die also sehr stark geprägt bereits sind, auch durch die Christuskraft, weil eben diese Christuskraft sich schon mehrmals in der geistigen Welt verbunden hatte mit diesem nathanischen Jesus. Und daher wurde nicht nur jetzt durch die Kräfte des Baums des Lebens ein sehr lebendiger, sehr besonders lebensfähiger Organismus geschaffen, sondern zugleich einer, der ganz besonders für den Christus geeignet war und geprägt war eigentlich schon durch die Christuskraft, in gewisser Weise vermittelt durch den nathanischen Jesus. Also so kompliziert ist diese ganze Geschichte. Nur das Ich als solches des nathanischen Jesus ist eben noch ein ganz unreifes, weil das ist das Neuest Geborene, was es überhaupt gibt, also die allererste irdische Inkarnation. Das heißt, irdische Erfahrung, gar nichts. Das heißt, das macht jetzt wieder das Problem, wie kann ich diese Leibeshüllen aber doch in Anschluss bringen an die gegenwärtige Zeit. Das wäre mit dem nathanischen Jesus nicht möglich gewesen. Also wenn man es jetzt auf unsere heutige Zeit übertragen wäre, wäre der in unserem heutigen Bildungssystem nicht schulfähig gewesen.
Behindert, ne?
Behindert, ja, im Grunde behindert, ja. Ja, totaler Träumer und
ganz lieb.
Ganz lieb.
Hingegeben.
Richtig. Aber sein Leben lang eben ein ganz kindliches Gemüt, ganz offen von böse, keine Idee eigentlich, selbst wenn man ihm was Böses tun würde, würde er es nicht als solches empfinden, sondern nur erstaunt vielleicht sein. Also das wäre aber auch keine Möglichkeit gewesen, die dem Christus dann Gelegenheit geboten hätte, hier zu wirken, wirklich im Irdischen, außer halt lieb durch die Welt zu gehen, aber das ist eben zu wenig. Er hätte also nicht die Leute ansprechen können, er hätte nicht durch sein Wort wirken können auf die Menschen. Also musste man irgendwie schauen, wie bringe ich jetzt ein Ich hinüber, das eines der reifsten Iche ist, die es also gab zu dieser Zeit und auch zu unserer Zeit, also weil Zarathustra ein ganz, ganz hoher Eingeweihter ist, oder jetzt nennt man es halt seit seiner Inkarnation als salomonischer Jesus, nennt man ihn Meister Jesus, das ist also sozusagen sein neuer Eingeweihtenname. Der im Übrigen so weit ist, dass er sich längst nicht mehr inkarnieren müsste auf Erden für seine Entwicklung. Also er ist so weit, dass er in einer viel geistigeren Form sich weiterentwickeln könnte. Tut es aber eben trotzdem, weil man gewisse Dinge für die Menschen nur dann tun kann, wenn man inkarniert ist. Und es gibt eben immer eine Gruppe von Eingeweihten, die sich inkarnieren, obwohl sie es nicht mehr müssten, und andere, die eben rein aus der geistigen Welt wirken, wie Buddha zum Beispiel. Oder wie die Buddhas, weil es gab schon Vorgänger. Auch das sind also Wesenheiten, die Menschen auch, die aus der geistigen Welt wirken. Und das muss eigentlich immer zusammenwirken. Also wir haben immer dieses Zusammenwirken. Ich meine, wir haben es tagtäglich im Grunde, indem wir mit den Toten zusammenwirken. Also es vergeht kein Tag, wo nicht Impulse von den Toten irgendwo da sind und mitwirken. Wir allein könnten gar nichts tun hier. Da wird man nur dem Blödsinn folgen irgendwo, in Wahrheit. Also nur den Ego-Kräften irgendwo. Gerade die Impulse, die uns immer wieder Perspektiven eröffnen, die darüber hinausgehen, kommen ganz stark von dort. Und natürlich eine Individualität hier, die inkarniert ist, die weit genug entwickelt ist, kann diese Impulse auch stärker aufnehmen und sie umsetzen. Und andere sind ziemlich stumpf dafür und dann können diese Impulse nicht herein, weil wenn Menschen hier auf Erden leben, strebend leben auch und geistige Impulse entwickeln, ausreifend und diese Impulse erst nach dem Tod. Dort erreichen sie erst ihre Vollkommenheit. Sind aber eigentlich Impulse, die für die Erdenwelt da sind. Also es sind nicht jetzt irgendwas, was für die höheren Sphären so interessant ist, sondern was interessant ist für die Umgestaltung der Erde. Und das heißt, es braucht hier Menschenseelen, die sich anregen lassen durch diese Impulse, die diese reifen Impulse hereinnehmen und dann selber halt auch ihres natürlich dazu beitragen, weiterentwickeln, auch wieder erschrittern, aber auch wieder unvollkommen, und wenn wir durch den Tod gehen, können wir wieder was noch Vollkommeneres vielleicht weitergeben. Also, solche Impulse kommen herein, auch wenn sich die Leute, die Menschen dessen nicht bewusst sind. Sie sagen halt dann, jetzt habe ich wieder einen tollen Einfall gehabt. Das ist halt oft die Frage, wo der herkommt. Das kann unser höheres Ich sein, von dem ein Impuls kommt. Das sind sehr oft aber auch Tote oder Engelwesenheiten, die uns was vermitteln. Also wir haben eben alle Tore noch offen irgendwo. Und wir haben nur eben auch die Möglichkeit, oder werden sie haben, ganz in Freiheit damit umzugehen und dann irgendwann auch ganz bewusst zu entscheiden, da kommt der Impuls, ich nehme ihn wahr, ich erkenne ihn, aber ich verwende ihn nicht oder ich nehme ihn auf. Also, weil jetzt kommt halt der Einfall und meistens ist der so toll, eben weil er reif ist, dass man dann eh sich gleich ans Werk macht und sagt, ah, da ist mir was eingefallen und so weiter. Und vielleicht dann gar nicht merkt, dass das trotzdem vielleicht gar nicht der passende Impuls war. Das kann nämlich durchaus sein, der Impuls an sich ist gut, nur wenn er zur falschen Zeit am falschen Ort herunterkommt, weil sich halt sonst kein Mensch gefunden hat, der ihn auffängt, und der dann von uns missinterpretiert wird und wir ihn fürs Falsche anwenden, dann kann das auch sehr, sehr schädlich werden. Können die besten Impulse schädlich werden. Also mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und wir kommen also eben hier in Begegnung mit den Widersachermächten. Und also damit das alles dieser Christus, der sich inkarniert hat, mit der Jordan-Taufe durchmachen konnte, brauchte er also zu dem nathanischen Leibesgefäß, wenn man so will, auch ein ganz starkes Ich. Und das ist also dieses Zarathustra-Ich. Und da wisst ihr wahrscheinlich, wie der Steiner schildert, diese Schilderung der 12-jährige Jesus, der im Tempel zu predigen beginnt, also die Eltern haben ihn verloren, die sind schon am Heimweg und wissen nicht, wo der Knabe geblieben ist, der Nathanische, da geht es um den Nathanischen, und der ist aber in Jerusalem zurückgeblieben, im Tempel zurückgeblieben, und er, dieser so träumerische Knabe, der er immer war, beginnt plötzlich voller Weisheit zu predigen, sodass selbst die höchsten Schriftgelehrten nicht mitkönnen irgendwo und ihm jetzt zuhorchen. Und die Frage, weil das wird eben im Lukas-Evangelium geschildert, also dort, wo der nathanische Jesus ist. Und zurückzuführen ist das darauf, dass das Ich des Zarathustra zu diesem Zeitpunkt übertritt in den Leib des nathanischen Jesus. Das geht erstens, weil das Ich eben dieses nathanischen Jesus praktisch noch gar nicht entwickelt ist, weil wirklich mit dem Ich so richtig bewusst zu arbeiten, fangen ja selbst wir erst an, so im 21. Lebensjahr in Wahrheit so richtig. Alles andere sind Vorgriffe. Verfrühungen in gewisser Weise, also schon ums dritte Lebensjahr ist wichtig, es ist ums neunte Lebensjahr wieder ein wichtiger Einschnitt. Im Übrigen immer die Dreizahl, ums sechste fällt es nicht so auf, weil da ist dann sieben der Zahnwechsel das Entscheidendere, weil es sind immer die Dreierstufen, die interessanterweise zusammenhängen mit dem Eingriff des Ich auch sehr stark. Nämlich vom Ich ins Astralische, primär mal. Das ist immer mit der Dreizahl, also wo das Ich, das Seelische, irgendwie auf eine neue Stufe hebt und das Bewusstsein dadurch auch auf eine neue Stufe hebt. Und Daher war das also möglich, dass das Ich das Zarathustra hinüberwechselt, weil es ist an sich nicht möglich, wenn in einem menschlichen Leib ein anderes Ich, namentlich ein starkes Ich, inkarniert ist, kann man das nicht einfach herausdrängen und auch das Ich normalerweise ist heute nicht fähig, freiwillig zu gehen. Weil das könnte man ja auch sagen, dass er freiwillig sozusagen den Platz hat. Das wird einmal alles möglich sein. Also auch der Tod wird einmal was anderes sein, wird anders sein. Ganz anders. Und ein viel bewussterer Vorgang, auch ein bewusster gewollter Vorgang. Das heißt, man wird mitarbeiten daran, zu welchem Zeitpunkt das passiert, bewusst mitarbeiten daran. Und es wird eben auch die Möglichkeit geben, dass man seine Leibeshüllen einem anderen Ich zur Verfügung stellt. Das heißt, genau das gemacht hat, nämlich die Leibeshüllen bearbeitet, sie vorbereitet, Schwierigkeiten beseitigt und dann einem Ich, das nicht so starke Kräfte hat vielleicht und das nicht fähig wäre, in dieser künftigen Zeit dann mit den Leibeshüllen fertig zu werden, weil das wird immer problematischer werden, die Inkarnation. Und schon allein das Astralische, das wir nehmen müssen, ob wir wollen oder nicht, weil nichts anderes da ist, wird immer schwieriger. Das heißt, es kommen immer mehr von diesen dunklen Ra-Kräften da hinein. Da sind es wirklich ganz dunkle. Übrigens bei den Ägyptern, wie heißt der Sonnengott? Ra. Ist ganz interessant. Bei den Hebräern ist das Wort für Böse. Sehr interessant. Es ist wieder was Zweischneidiges. Es sind gewaltige, es sind hohe Kräfte. Wenn sie kosmisch wirken, solange sie Sonne oben wirken, von der Sonne oben wirken, sind sie eh nicht schlecht. Da sind sie gut. Aber wenn sie ins Dunkle runtergeführt werden, wird es problematisch. Weil da oben steht es unter der ganzen kosmischen Leitung. Aber wenn es sich loslöst sozusagen, wenn die Sonne in die Erde versenkt wird, und aber nicht so mit der Kraft, wie es dann einmal durch Christus sein wird, sondern eben in einem unreifen Zustand noch, dann ist das gar nicht gut. Nämlich das Astralische der Sonne. Ra ist nämlich das Astralische der Sonne, nicht das Geistige der Sonne, sondern in Wahrheit das Astralische der Sonne. Das drückt der Laut eigentlich ganz deutlich aus.
Also das Abwärtsgerichtete.
Das Abwärtsgerichtete, genau.
Weil es könnte ja auch so gerichtet
genau, werden. Genau, aber das entspricht der Pyramide dann, also das ist genau das. Ja, also dieses Ich, das Zarathustra geht also hinüber und jetzt hat man also einen, ja wenn man will, wirklich idealen Menschen vor sich, also ein hochentwickeltes Ich in einem perfekten Leib eigentlich, einen perfekt für die Inkarnation geeigneten Leib. Und der perfekt noch dazu ausgerichtet ist auf die Bedürfnisse des Christus sozusagen, wenn man das so ausdrücken will. Und mit diesem Leibesgefäß ab dem 12. Lebensjahr zieht jetzt dieser Jesus von Nazareth durch Palästina, macht die verschiedensten Erfahrungen. Da gibt es von Steiner ja sehr interessante Schilderungen in diesem Zyklus über das 5. Evangelium. Da schildert er das, was nämlich in den 4 Evangelien nicht geschildert wird, die Zeit vom 12. Lebensjahr, also von der Tempelgeschichte, bis zur Jordantaufe. Da ist nämlich eine Riesenlücke, das ist ganz interessant. Da erfährt man in den Evangelien nichts. Und da sind eben die Erfahrungen jetzt in diesem 5. Evangelium von Steiner geschildert, die dieser Jesus von Nazareth macht in der Zeit, wo er dann letztlich auch mit dem Essenerorden in Berührung kommt und nicht Mitglied wird, aber kennt dieser Essenerorden, mit dem auch Johannes der Täufer sehr stark in Verbindung steht, die also ein Orden ist, wo es hohe Eingeweihte gibt und die also eben sehr damit beschäftigt sind, ihre ihre Wesensglieder, ihre Hüllen zu reinigen, namentlich das Astralische, die also sehr stark an sich arbeiten, aber wo dieser Jesus von Nazareth, der auch Hellsichtigkeit hat, naja, was kein Wunder ist, die Hellsichtigkeit ist vor allem bedingt, nämlich durch, erstens dadurch, dass er natürlich ein hoher Eingeweihter ist, aber vor allem auch durch die Leibeshüllen, die ja eigentlich so sowas von ursprünglich und so nahe dem Ursprung irgendwo sind, dass die ein ganz natürliches Hellsehen haben. Also das heißt, dieser Jesus von Nazareth hatte von Haus aus, also der nathanische Knabe vorhin überhaupt, hat er von Haus aus ein sehr starkes natürliches Hellsehen und hat halt mehr in der geistigen Welt gelebt als in der Welt herum. Darum war er auch für die äußere Welt erschien er nicht so tüchtig dadurch, weil er mehr in der geistigen Welt dahinter gelebt hat. Und jetzt ist auch noch dann dieses starke Ich drinnen, der Eingeweihte, der also mit diesen gewaltigen Seherkräften auch umgehen kann irgendwo und versteht, was er sieht. Der sah dann aber sehr deutlich, ja, also diese Reinigung der Wesensglieder treibt tatsächlich die Widersacherkräfte zurück. Also die Luzifer und Ahriman namentlich. Das heißt, ihren Einfluss kann man zurückdrängen aus den Leibeshüllen. Nur was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie in die Umgebung gedrängt werden. Also tatsächlich aus dem Essener-Orden kann man sie hinausdrängen. Wenn dort wirklich Menschen versammelt sind, die gemeinsam an dieser Reinigung arbeiten, dann haben Luzifer und Ahriman keinen oder wenig Zutritt zu diesem Orden. Aber dem Volk rundherum werden sie aufgehalst. Und die verfallen umso stärker dem Einfluss der luziferischen und arimanischen Kräfte. Und das ist das große Problem aller alten Einweihungsschulen letztlich. Weil das betrifft nicht nur die Essener, sondern es betrifft alles, betrifft sogar die griechischen Mysterien, die ganz hoch sind, betrifft also alles. Dass in dem Moment, wo eine ausgewählte Schar von Geistesschülern strebsam arbeitete, ich spreche jetzt bewusst von der Vergangenheit, eben von der vorchristlichen Zeit, dann heißt das, die Widersacher werden in das umgebende Volk hineingedrängt und fangen dort stärker zu wirken an. Und das heißt, in dem Maße, in dem der Orden moralisch höher steigt, fällt das Volk moralisch zurück. Und das ist im Grunde eine schwierige Situation, sagen wir es vorsichtig einmal so. Nur es war in vorchristlicher Zeit nicht anders möglich. Es war nicht anders möglich. Und man musste, und die hohen Eingeweihten wussten das zweifellos, also dass man da versuchen muss, eine Balance zu finden. Einerseits, um die Menschheit insgesamt weiterzubringen, müssen gewisse Menschen vorangehen und geistig streben und dazu auch eben diese Läuterung durchmachen, sonst ist der Weg in die Zukunft versperrt. Aber sie müssen es in dem Tempo und mit der Vorsicht tun, dass die negativen Auswirkungen, die eigentlich auf das Volk rundherum da sind, nicht so groß werden. Sondern das, und dass wenn auch nur die Kräfte, die egoistischen Kräfte hereinkommen, die vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt hilfreich sind in gewisser Weise, um den Menschen mehr Selbstständigkeit, mehr Bodenfestigkeit zu geben, mehr Ego natürlich auch zu geben dadurch. Aber das Ego war ja auch eine Vorbereitung für das Ich-Bewusstsein. Also zuerst musste man überhaupt einmal ein Ego-Bewusstsein entwickeln. Das, ich bin was anderes und mir gehört das alles. Das hat sicher auch zu vielen Kriegen und Kämpfen und Räubertum und was Gott was, weil alle Kriege, ich meine, das ist ja alles eine Räuberei im Grunde, selbst was heute passiert. Es ist halt staatlich sanktionierte Räuberei, aber im Grunde ist es nichts anderes. Es sind Raubzüge, wo das eine Volk halt dann sagt, mir gehört's. Und nimmt's den anderen weg im Grunde. Und was an Rechten darüber spekuliert wird, das ist ja dann die Dünche darüber, um das zu rechtfertigen. Das ist das Recht. Wie rechtfertige ich eigentlich das moralische Unrecht, das ich begehe? Das ist auch so eine Dimension des Rechtssystems. Also mich wundert es nicht, dass der Schüler beim Faust das Recht auch nicht studieren will. Selbst ein Mephisto ist nicht ganz geheuer. Ja, also das heißt, dieser Christus, der jetzt sich mit der Jordantaufe inkarniert, kommt also in diesen Jesus von Nazareth herein, der diese Erfahrungen mit sich gebracht hat. Und das war eine der letzten Erfahrungen, also kurz vor der Jordantaufe, dass er diese Erlebnisse bei dem Essäerorden hatte und eben auch diese Schattenseiten gesehen hat. Und da bereits also sehr stark eben auch diese Widersachermächte erlebt und erkannt hat, das wirkt natürlich in seiner Seele gewaltig nach. Und zwar eigentlich so gewaltig, dass eine tiefe Erschütterung für ihn ist, die eben auch, nämlich auch für diesen hohen eingeweihten Zarathustra eine gewaltige Erschütterung ist. Weil man muss sich denken, er selber war ja ein Eingeweihter, der solche Orden oder solche Schülerkreise auch geführt hat. Und der sich jetzt erstmals bewusst wird, welche Wirkung das in der Umgebung hat. Das hat er vorher auch nicht so einfach gesehen. Also man darf sich nicht denken, auch hoher Eingeweihter, obwohl der sieht alles und weiß alles. Und das ist auch ein langer Prozess. Und diese Erschütterung trägt auch dazu bei, dass dieses Ich bis zu einem gewissen Grad eben herausgehoben wird. Was die Voraussetzung ist, dass dann das Ich des Christus sich inkarnieren kann. Also es beginnt jetzt ein Prozess der Lösung des Zarathustra-Ich und die Annäherung des Christus, des eigentlichen Christus. Und eben der Moment der Jordantaufe ist der Moment, wo das Christus-Ich beginnt einzutreten und das Zarathustra-Ich herausgeht. Das heißt, eigentlich das durchmacht, was sonst der Mensch normalerweise beim Tod durchmacht, weil da geht auch das Ich heraus, nur läuft es beim Tod halt normalerweise ganz anders, weil eben auch der Astralleib mitgeht und auch der Ätherleib sich herauslöst. Und die bleiben drin. Also es ist eine ganz einzigartige Situation, wo Astralleib und Ätherleib zurückbleiben, nur das Ich herausgeht. Daher ist der Weg dann für den Zarathustra auch ein ganz anderer. Also das ist interessant. Aber ich glaube, wir werden das nächste Mal weiter besprechen. Es ist halt so viel im Umfeld zu beleuchten. Wir kommen millimeterweise weiter. Danke.
Danke.